Bürgerfunkstudio der VHS aus Rheinberg. In der Moderation Karl-Heinz Kamps. Diese Sendung gehört zu der Sendereihe Ortsgespräche der VHS aus Rheinberg und wurde erstellt in Verbindung mit der Bürgerinitiative Salzbergbau geschädigt am Niederrhein. Nähere Informationen zur Sendung finden Sie unter www.salzbergbaugeschädigte.de. Dies ist keine Live-Sendung. Guten Tag, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Weiterhin beschäftigt uns der Salzbergbau und die geplante Erweiterung des Abbaugebietes in der Region zwischen Xanten und Rheinberg. Der Hochwasserschutz und der Starkregen durch den Klimawandel im Zusammenhang mit den Auswirkungen durch den erweiterten Salzabbau sind heute Bestandteil dieser Radiosendung. Heute möchten wir über ein höchst brisantes Thema sprechen, das die Bewohner der niederrheinischen Tiefebene betrifft. Diese Region ist nicht nur Überschwemmungsrisiken, sondern auch Bergbeeinflüssen ausgesetzt, die anderswo in Deutschland nicht in diesem Maße auftreten. Lassen Sie uns einen gemeinsamen, genaueren Blick auf die Herausforderungen werfen, von denen die Bewohner in dieser Region stehen. Das heutige Salzabbaufeld unterhalb der Bislicher Insel ist nahezu ausgebeutet und der Bergbau bewegt sich weiter in Richtung der Hees, einem glazialen Moränenbereich oberhalb der Bislicher Insel, in Richtung Xanten, Sonsbeck und Alpenfehn. Im Bereich der Ortschaft Birten zwischen den Ortsteilen Unter- und Oberbirten wird nach den Informationen aus dem Planfeststellungsverfahren der Salzabbau den derzeitigen Hochwasserschutzdeich unterqueren. Man hört, dass die Planungen für den Abbau von Salz unter dem Hochwasserschutzdeich bereits angelaufen sind. Seit einiger Zeit wurden im Bereich des Hochwasserschutzdeiches keine allmorgendlichen und abendlichen Sprengungen mehr verzeichnet. Doch plötzlich, vor einigen Tagen, am 21.09.2023 gegen 21.32 Uhr schreckten nun die Bewohner von Birten und Xanten auf. Das berichteten uns die betroffenen Bürger in Xanten und Birten. Das außergewöhnliche Sprenggeräusch von enormer Stärke und die folgende erhebliche Erschütterung waren bis nach Menzeln und Alpen zu hören und zu spüren und irritierten auch dort wegen der ungewöhnlichen Heftigkeit und Auswirkungen die Menschen. Vor der Sprengung am 21.09.2023 waren nur die sonst üblichen Sprengungen und Sprenggeräusche zu verzeichnen, die aber nicht diese Intensität hatten, so die betroffenen Bürger. Schon aus diesem Grund wurden dort die Bewohner von der Heftigkeit der gewaltigen Sprengung völlig überrascht. Eine Lokalisierung des Sprengortes zwischen Xanten und Birten ist zwar nicht eindeutig feststellbar, jedoch die Meinung der Bürger waren, dass sich der Sprengort im Bereich der Bundesstraße zwischen Xanten und Birten befunden hat. Vermutlich im Bereich des rheinfernen Deiches zwischen Ober- und Unterbirten. Eine Bürgerin berichtet, dass sie unter dem Einsatz eines Kopfhörers Musik gehört hatte und sich bei der unterirdischen Explosion sehr, sehr erschrocken hatte. Einige Bürger sind der Meinung, man sollte sich beim Bergamt in Arnsberg über diese Massivität der Sprengungen und dem Einsatz von Sprengstoff, der zu diesen enormen Belästigungen führt, beschweren. Das Bergamt in Arnsberg ist die oberste Aufsichtsbehörde, auch wohl für die bergmännischen Tätigkeiten und den Bergbau unter Tage. Und somit trägt auch sie eine Mitverantwortung. Nach Meinung der Bürgerinnen und Bürger sollte die Gewinnung von Steinsalz mit Sprengvortrieb zum Schutze der Menschen über Tage abgeschafft werden. Das Bergamt in Arnsberg soll als Aufsichtsbehörde den Einsatz von Sprengungen im Salzabbau auf das Allernötigste beschränken und im Grunde genommen verbieten. Nach wie vor beschäftigen wir uns mit dem Salzabbau und der Salzabbauerweiterung am Niederrhein. Nun möchten wir Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, heute die besorgten Meinungen einiger betroffener Bürger mitteilen, die sich angesichts der Auswirkungen des Salzabbaus auf ihre Lebensqualität und Gesundheit Sorgen machen. Auslöser, wie schon gesagt, im ersten Teil der Sendung, die unerwarteten, extrem lauten Explosionsgeräusche einer Sprengung am 21.09.2023. Diese Sprengung mit seinen Folgen jagte den Menschen unvorbereitet den Schrecken in die Glieder. Vermutlich wurde eine besonders große Menge an Sprengstoff bei der Sprengung am 21.09.2023 unter Tage verwendet und zur Explosion gebracht. Diese extremen Explosionsgeräusche haben die Menschen in den Abendstunden aufgeschreckt und die Sprengamplituden oder Sprengwellen ließen die Wände der Häuser wackeln und erzittern. Die betroffenen Bürger haben verständlicherweise Bedenken darüber geäußert, wie der Salzabbau ihre Lebensumgebung beeinflusst. Sie sagten, wenn man schon die unabwendbare Tatsache, dass Salz unter ihrem Eigentum laut Bergrecht abgebaut wird, nicht verhindern kann, wenn die Sicherheit ihrer Immobilien durch den Salzabbau gefährdet ist, heute und in der nahen Zukunft, dann sollten sie nicht auch noch durch laute Sprengungen und erdbebenartige Erschütterungen in den Morgen-, Mittags- und Abendstunden tagtäglich belästigt werden. Es gibt Alternativen und technische Möglichkeiten im Bergbau, die weltweit angewendet werden und die auch im Salzbergbau genutzt werden können. Deutschland war einst führend in der Bergbauzulieferindustrie, bis die Kohlezechen geschlossen wurden. In anderen Salzbergwerken, auch in Bord, werden bereits alternative Abbaumethoden und Gerätschaften eingesetzt, die wenig Lärm und Erschütterungen verursachen. Die betroffenen Bürger argumentieren, dass diese Technik dazu beitragen könne, Kinder, Menschen und Tiere vor Ängsten und Schrecken zu bewahren. Die derzeitigen Belästigungen gefährden nicht nur die Gesundheit und das Eigentum der Menschen, sondern auch die Infrastruktur in der Region. Die Reduzierung der Sprengungen wäre ein Schritt in die richtige Richtung, um die Spannung zwischen Bergbauunternehmen und den Bürgern zu reduzieren und die Akzeptanz des unterirdischen Salzabbaus in der Bevölkerung möglicherweise zu verbessern. Dennoch scheint es aus Sicht der betroffenen Bürger paradox, dass der Salzabbau trotz bekannter Probleme und Gefahren mit Zustimmung der Politik und der Bergbehörden erweitert wird. Das Argument, Arbeitsplätze zu schützen und die Gewinnmaximierung und die Wirtschaftlichkeitsaspekte des Bergbaubetreibers zum Wohle der Aktionäre, wird von vielen als nicht ausreichend angesehen und birgt erhebliche Risiken für Menschen, Tiere und die Umwelt. Salzvorkommen gibt es weltweit, auch in Deutschland an vielen Orten, die nicht wie Herrn Niederrhein vom Hochwasser exorbitant gefährdet sind. Es ist wichtig, dass die Anliegen der betroffenen Bürger ernst genommen werden und dass alternativ umweltfreundliche Methoden im Salzabbau in Betracht gezogen werden. Es ist an der Zeit, die Interessen der Gemeinschaft und den Schutz von Umwelt, Gesundheit in den Vordergrund zu stellen. Nach wie vor sprechen wir heute über ein äußerst besorgniserregendes Thema, das die Lebensqualität und die Lebensgrundlage von mehr als 1 Million Menschen hier am Niederrhein betrifft. Es ist der Salzabbau sowie die geplante Erweiterung des Salzabbaus und dessen schwerwiegende Folgen für Mensch und Umwelt. Immer wieder fällt in diesem Zusammenhang der Satz: Was ist mit der Bedrohung für Lebensqualität und Lebensgrundlage eigentlich gemeint? Was verbirgt sich hinter dieser Frage? Es ist unumstritten, der Salzabbau am Niederrhein hat erhebliche Auswirkungen auf die Menschen in dieser Region. Insbesondere stellen Hochwasser- und Starkregenereignisse eine große Gefahr für das Leib und Leben der Menschen dar. Die Bergsenkungen und die Geländeabsenkungen von mehreren Metern, die durch den Bergbau verursacht werden, können die Deiche und Hochwasserschutzmaßnahmen gefährden und die Sicherheit der Bewohner bedrohen. Die Kosten, die mit diesen Folgen verbunden sind, sind enorm und werden für die kommenden Generationen eine erdrückende Belastung darstellen. Die Bergbauunternehmen werden ihre Tätigkeit beenden, aber die Hinterlassenschaften wie die Hohlräume, die Umweltschäden werden noch Jahrtausende lang bestehen. Die Bergsenkungen können bis zu 200 Jahre im Salzbergbau andauern und sich auf die Tagesoberfläche, die Bauwerke und die Deiche sowie die lebensnotwendige Infrastruktur auswirken. Man muss wissen, dass nur durch den Schutz der Deiche ein Leben überhaupt in der Salzabbauregion möglich ist. Hier sind exorbitante Kosten für die Deichbaumaßnahmen, Reparaturen und Instandhaltung der Deiche. Denn nur diese Aufwendung und Pflege der Hochwasserschutzanlagen garantieren den immerwährenden Hochwasserschutz und schützen so das Leben von heute mehr als 1 Million Menschen am Niederrhein. Denn die Menschen in der Salzabbauregion leben durch den Salzabbau in einer Badewanne, ohne Abfluss und das solange diese Erde besteht. Besonders das immerwährende Abpumpen des Grundwassers, um den natürlichen Grundwasserspiegel zu senken, damit nicht die gesamte Region des Salzbergbaus im Grundwasser versinkt, ist sehr, sehr teuer. Damit sind auch die Kosten gemeint, die demnächst die gesamten Generationen, die uns folgen werden, tragen müssen. Und das auf ewig. Dies steht in einem krassen Gegensatz zu den Herausforderungen, denen sich Menschen weltweit gegenübersehen, die ihre Heimat verlassen müssen, weil es dort kein trinkbares Wasser mehr gibt. Bei uns wird heutzutage ein Großteil des kostbaren Gutes unserer Erde, hochwertiges Trinkwasser, was alles Leben auf der Erde erst möglich macht, teilweise ungenutzt über den Rhein der salzigen Nordsee zugeführt. Nun möchte ich über die Auswirkungen und die Reaktion der Politik auf die aktuellen Entwicklungen in Bezug auf den Salzabbau am Niederrhein und die damit einhergehenden Herausforderungen bezüglich Hochwassergefahren und Umweltauswirkungen eingehen. Die Bewohner in der geplanten Salzabbauregion sind zutiefst besorgt über die politische Haltung und die Auswirkungen dieses neuen beantragten Bergbauprojektes der Erweiterung des Salzabbaus. Dieser Abbau hat nicht nur die Auswirkungen auf die Umwelt, sondern auch auf die steigenden Hochwassergefahren, der die Menschen in dieser Region ausgesetzt sind. Doch kommen wir nun zum Salzabbau und den Umweltauswirkungen. Es ist festzustellen, dass die Erweiterung des Salzabbaus in dieser Region nicht ohne erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt ist und eine Gefahr darstellt für Leib und Leben der Menschen und ihr Eigentum. Die unterirdischen Bergbauaktivitäten haben das Potenzial, das Grundwasser zu beeinflussen und dieses wiederum kann sich auf die umliegende Natur und Lebensräume negativ auswirken. Grundwasserflussrichtungen können sich umkehren und das mit verheerenden Folgen für die Landwirtschaft und das Ökosystem. Trinkwasserbrunnen können versiegen, Ackerflächen vernässen oder trockenfallen. Die geplante Erweiterung des Salzabbaus gefährdet nicht nur die Umwelt, sondern auch geht sie einher mit einer Verschwendung wertvollen Grundwassers, wie ich es schon beschrieben hatte. Die geplante Erweiterung des Salzabbaus stößt auf Unverständnis, da Salzvorkommen in Deutschland an anderen Orten existieren. Eine Abhängigkeit wie bei Öl und Gas ist somit bei Salz in Deutschland nicht zu erwarten. Ein weiterer Punkt ist die Hochwassergefahr am Niederrhein. Die Menschen am Niederrhein leben seit Jahrtausenden mit dem Hochwasser, aber die zunehmende Bebauung in Ufernähe hat das Gefährdungspotenzial deutlich erhöht. Die Politik trägt einen Teil der Verantwortung für die Bebauungsplanung, die den Rheinstrom einschränkt. In vielen Fällen wird die Ertüchtigung der bestehenden Deiche und Hochwasserschutzanlagen durch die verfehlte Bauplanung unmöglich. Es ist einfach nicht genügend Platz für neue Deiche, für breitere Deiche vorhanden. Das ist unter anderem auch der Grund, dass bis heute noch Deiche in einem Zustand sind, die den gesetzlichen Vorgaben der Hochwasserschutzkonferenz von 1977 und schon gar nicht des Hochwasserschutzgesetzes von 2003 an unserer 260 Kilometer langen Deichlinie von Bonn bis zur holländischen Grenze bei Emmerich entsprechen. In den Vorgaben der Hochwasserschutzkonferenz lautet ein Satz: Die neuen Richtlinien der Hochwasserschutzkonferenz sind unverzüglich umzusetzen und sind sogar bei Nichtbefolgung mit einer empfindlichen Strafe für den Deichverantwortlichen belegt. Man fragt sich, warum setzt die Politik dieses nicht durch? Ein weiterer Schwerpunkt ist: In der Vergangenheit wurde von Gerichten und Behörden trotz des Verbotes, unter den Deichen abzubauen, Ausnahmegenehmigungen erteilt, sodass der Bergbau unter den Deichen und Hochwasserschutzanlagen Kohle und Salz abbauen darf. Die neue Planung des erweiterten Salzabbaus sehen im Bereich Unter- und Oberbirtenberg Xanten eine Unterquerung des Hochwasserschutzdeiches durch den Salzabbau vor. Nach den heutigen Planungen ist betroffen das Salzabbaugebiet im Bereich des rheinfernen Deiches an der Bislicher Insel. Zwischen Ober- und Unterbirten engt der Naturschutz und ein verschwindend geringer Verlust an Retentionsraum die Einrichtung eines Drei-Zonen-Deiches zum Schutze der Menschen ein. Der Drei-Zonen-Deich ist der Deich, der besonders in den Bergbauregionen am Niederrhein etabliert ist, und der Drei-Zonen-Deich erfüllt die neuesten Richtlinien des technischen Deichbaus. Ein sehr umsichtiger Deichverband, Duisburg-Xanten, hat nach Lösungen für dieses Problem gesucht. Zahlreiche Gutachten wurden von Fachfirmen erstellt und umfangreiche Untersuchungen des Untergrundes durchgeführt. Das Ergebnis ist eine ca. 1000 Meter lange Betonmauer, die nun, wie gesagt, aus Platzmangel zum Schutz errichtet wird, um tausende Menschen und das weite Gebiet des Niederrheins vor einem Hochwasser zu schützen. Nach der nächsten Musik unterhalten wir uns über die politische Unterstützung für den Salzbergbau. Die betroffenen Bürger und Bürgerinitiativen fragen: Wo bleibt die politische Unterstützung gegen den erweiterten Salzabbau? In vielen Fällen hat die Politik des Landes Nordrhein-Westfalen sich nicht mit Ruhm bekleckert. In der Bevölkerung ist der Eindruck entstanden, dass die Politik bis auf wenige kommunale Politiker die geplante Erweiterung des Salzabbaus unterstützen. Trotz der Bedenken der Bevölkerung, trotz der Bedenken für die Umwelt und die Gefahrenverschärfung bei Hochwasser und Starkregen. Es stellt sich die Frage, ob die Erweiterung in einer besonderen hochwassergefährdeten Zone wirklich notwendig ist. Insbesondere dann, wenn man bedenkt, dass weltweit ausreichend Salzvorkommen da sind. Nun steht bald die Erörterung zum Planfeststellungsverfahren bevor. Gegen den erweiterten Salzabbau haben sich laut der Bürgerinitiative der Salzbergbaugeschädigten mehr als 2000 betroffene Bürger mit einer Vielzahl von begründeten Argumenten gegen die Erweiterung ausgesprochen. Gerne hätten diese Einwender gemeinsam in einer öffentlichen Erörterung die Argumente und das Für und Wider der Salzabbauerweiterung mit den Behörden und den Bergbaubetreibenden erörtert. Eine öffentliche Erörterung wurde jedoch von der Bergbehörde abgelehnt. Verständlich war das zur Zeit der Corona-Pandemie. Eine öffentliche Erörterung bei mehr als 2000 Einwendern gegen die Erweiterung des Salzabbaus war nicht möglich. Heute, nachdem Massenveranstaltungen ohne Probleme möglich sind, werden andere Gründe aus dem Hut gezaubert. Das ist alles sehr merkwürdig und sicherlich steckt hier ein kalkuliertes System dahinter. So lässt sich zumindest vermuten. Ein schönes Beispiel, dass es geht, ist die öffentliche Erörterung zur Verlegung der neuen Stromtrassen und die Rheinquerung durch die Betreiberfirma Amprion. Hier ist eine öffentliche Erörterung möglich. Wir fragen uns, warum ist das nicht auch so im Salzbergbau? Wie man dann hört, ist der Aufwand für eine öffentliche Erörterung im Salzbergbau zu teuer für das Bergbauunternehmen und kostet dazu noch sehr viel Zeit und würde sogar Wochen dauern, bis alle Einwände gehört worden sind. Und es bedarf eines hohen logistischen Aufwandes. Außerdem ist die personelle Kapazität und der Arbeitsaufwand von den beteiligten Behörden nicht leistbar, wird so kolportiert. Die Politik hat nun beschlossen, in einem Online-Verfahren die Erörterung durchzuziehen und die Bevölkerung in den Entscheidungsprozessen auf diese Weise einzubinden und deren Argumente zu hören. Man fragt sich, was könnte das Ziel dieser Aktion sein? Eine berechtigte Frage. Im Prinzip ist die Online-Erörterung ein taktischer Schachzug. Man erfüllt den gesetzlichen Auftrag, die Bevölkerung in die Entscheidungsprozesse zur Erweiterung des Salzabbaus wird einbezogen und damit hat sich der Gesetzesauftrag erfüllt. Bei der Online-Erörterung oder der postalischen Erörterungsmöglichkeiten steht jeder einzelne Anwender alleine da und muss seine Argumente der Behörde und den Fachleuten des Bergbaubetreibers nochmals vortragen und stichhaltig begründen. Hier ist dann, so sehe ich es aus meiner Sicht, der Einreicher in einem entscheidenden Nachteil. Die Behörden, auch die Antragsteller für die Bergbauerweiterung, können aufgrund eines Wissensvorsprungs, da man die Einwände der gegenüberstehenden Person kennt, sicherlich die Antworten und die erforderlichen Gutachten, die die Argumente zunichte machen, vorrätig haben. Bei einer öffentlichen Erörterung wäre hier das Schwarmwissen aller Einwender eine harte Nuss. Dessen ist man sich sicherlich auch bei den Behörden bewusst. Und das will man wohl unter allen Umständen vermeiden. Es ist augenscheinlich, dass die Online-Erörterung die Durchsetzung der geplanten Salzbergbauerweiterung wohl erleichtert. Und das erleichtert dementsprechend auch der Bergbehörde und der Politik die Zustimmung zur Erweiterung des Salzabbaus. Dieses wirft aber trotzdem eine Frage auf, warum die Politik sich hier nicht vehement einsetzt und eine öffentliche Erörterung durchsetzt. Zumal bei den Online-Erörterungen ältere Menschen, die nicht mit dem Computer umgehen können, einfach sich nicht aktiv beteiligen können. Hier liegt unserer Meinung nach eine Diskriminierung der älteren Bevölkerung vor. Vor der letzten Musik sprach ich von Diskriminierung. Diskriminierung von älteren Menschen, die mit dem Computer nicht gut umgehen können und die eventuell hier einen sehr großen Nachteil haben, denn sie können nicht so über online kommunizieren, wie es eigentlich nötig wäre. Viele dieser älteren Familien, viele dieser älteren Menschen sind aber heute schon betroffen vom Bergbau und von den Bergbauschäden, auch in den alten Bergbaugebieten. Und deren Meinung wäre uns allen sehr, sehr wichtig. Aber dass das so ausgeschlossen wird, das ist eigentlich nicht vernünftig nachvollziehbar. Und ich halte es also da für sehr, sehr schlecht, wenn diese Menschen nicht selber zu Wort kommen. Hören wir nun, wie es denn auch weitergehen kann. Es ist unerlässlich, dass die Politik die Bedenken der Bürger ernst nimmt und die Auswirkungen des Salzabbaus auf die Umwelt und die Hochwassergefahren sorgfältig prüft. Ein Argument, das immer wieder verwendet wird, ist der sogenannte Personalmangel in den Verwaltungen. Daran scheitert eine öffentliche Diskussion. Es ist schon bezeichnend. Heute ersetzen ehrenamtliche Mitarbeiter in den Deichverbänden in unermüdlicher Arbeit eigentlich eine Arbeit, die vom Land Nordrhein-Westfalen geleistet werden müsste. Sie sorgen nämlich dafür, dass die Menschen hinter den Deichen sicher leben. Ich kann mir kaum vorstellen, dass hier von Seiten des Landes Nordrhein-Westfalens diese Deichsicherheit in dieser Form, wie sie heute von unseren ehrenamtlichen Mitgliedern in unseren Deichverbänden, ja, ich sag mal, geleistet wird. Wir können froh und dankbar sein, dass wir hier unsere Deichverbände haben. Eine transparente Kommunikation mit der Bevölkerung ist von entscheidender Bedeutung. Ebenso wie die Suche nach nachhaltigen Lösungen, die die Umwelt und die Sicherheit der Gemeinschaft gleichermaßen berücksichtigt, wenn denn wirklich der Salzabbau erweitert werden sollte. Nach der nächsten Musik befassen wir uns dann mit den Deichen und mit der Deichsicherheit am Niederrhein. Die folgenden Sätze eines scheidenden Deichgrafs gaben mir doch sehr zu denken, als er sinngemäß sagte, die Ertüchtigung und die Erneuerung unserer Deiche am Niederrhein müssen einen absoluten Vorrang haben. Ein Drittel unserer ca. 260 Kilometer langen Deichlinie am Niederrhein bedürfen einer Erneuerung oder müssen auf den neuesten Stand gebracht werden. Die überbordende Bürokratie hat in den letzten Jahren während meiner Amtszeit verhindert, dass die wichtigen Deicherneuerungen und Deichsanierungen zum Schutze von Millionen Menschen und deren Sachwerte immer wieder verzögert wurde und sogar teilweise bis heute noch nicht umgesetzt worden sind. Obwohl diese Hochwasserschutzmaßnahmen von der Hochwasserschutzkonferenz 1977 und 2003 per gesetzlicher Verordnung vorgegeben wurden. Fast 50 Jahre nach den Vorgaben der Hochwasserschutzkonferenz 1977 sind die gesetzlichen Vorgaben teilweise, wie schon gesagt, nicht umgesetzt worden. Die Wasserdurchflussmenge bei einem Hochwasser des Rheines von ca. 11.500 Kubikmeter pro Sekunde nach den Vorgaben der Hochwasserschutzkonferenz 1977 sind in Teilabschnitten unserer Deichlinie noch nicht erreicht. Die neuen Richtlinien der Hochwasserschutzkonferenz von 2003 mit einer Wasserdurchflussmenge von 16.500 Kubikmeter pro Sekunde zwischen dem rechten und linken Rheindeich sind auch an vielen Orten auch heute noch nicht erreicht worden. Dieser Wasserdurchlauf von 16.500 Kubikmeter pro Sekunde wurde von den Experten errechnet und nur wenn diese Werte eingehalten werden, sind die Menschen vor einem extremen 100-jährigen Hochwasser einigermaßen sicher. Ich sage deshalb einigermaßen sicher, weil in dieser Berechnung des Hochwasserabflusses zwischen den Deichen 2003 noch nicht vom Klimawandel die Rede war. Somit wurden die Auswirkungen und die potenziellen Gefahrenerhöhungen bei einem extremen Hochwasser und dem Klimawandel bestehenden alten Wasserdurchflussvorgaben nicht eingerechnet. Nun gibt es auch eine Beschönigung dieser Tatsache, die von den Politikern immer wieder erwähnt wird, dass man sich bei den Berechnungen der Wasserdurchflussmenge auf ein 100-jähriges Hochwasser bezieht. Man beruft sich da auf das Hochwasser HQ-100, das nur alle 100 Jahre auftritt. Zur Information, das letzte 100-jährige Hochwasser hatten wir im Jahre 1920 gemessen in Krefeld, das sagt die Statistik. Doch man solle sich nicht täuschen lassen. Ein Hochwasser richtet sich nicht nach einer noch so guten Statistik. Ein Hochwasser oder eine Katastrophe wie an der Erft und an der Ahr kann uns jederzeit treffen. Wie schnell ein Deich zerstört werden kann, das zeigte uns die Emscher vor einigen Monaten in Förde, wo nur durch einen Zufall ein Deichbruch verhindert werden konnte. Durch Zufall entdeckte ein Spaziergänger den Deichschaden und informierte die Behörden. Zu bemerken ist, dass hier nicht der Deichverband zuständig war für den Hochwasserschutz. Für den Hochwasserschutz ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechtes, also die Emscher Genossenschaft, zuständig. Was war geschehen? Nach einem Starkregenereignis im Ruhrgebiet war die Emscher stark angestiegen und hatte den Deich teilweise weggespült. Mit Tonnen von Gestein konnte das Schlimmste verhindert werden. Interessant war nun die Reaktion der Politiker. Mehr dazu nach der nächsten Musik. Zu vermelden war, dass plötzlich einige Politiker wohl aus dem, ich nenne es mal, Dornröschenschlaf geweckt worden sind. Plötzlich gaben sich die örtlichen Politiker, die Kreispolitiker, die Landtagsabgeordneten sowie die zuständigen Minister aus NRW an der Deichschadensstelle an der Emscher, am Rheindeich in Xanten, Waadt und auch an anderen Deichbaustellen in NRW die Klinke in die Hand. Hoffen wir, dass dieser Warnschuss hilft, das Bewusstsein unserer Politiker zu schärfen und der Hochwasserschutz wieder die erste Priorität zum Schutze der Menschen erlangt. Es muss endlich Schluss sein, dass ständig für den Hochwasserschutz vor Ort verantwortliche Städte, Kommunen und Deichverbände durch immer neue bürokratische Hindernisse und schleppende langwierige Genehmigungsverfahren und auch Vergabeprozeduren für die erforderlichen Baumaßnahmen ausgebremst werden. Dass Deichverbände in Vorleistung gehen und teure Kredite aufnehmen müssen, damit begonnene Deichsanierungen weitergeführt werden können, ist vollkommen unverständlich. Und man fragt sich, warum muss man als Deichverband Kredite aufnehmen? Die ausufernde Bürokratie in NRW und die Landesbehörden bringen es nicht fertig, die genehmigten zugesandten Finanzmittel und Gelder termingerecht pünktlich zu überweisen. Das bestätigte ausdrücklich der amtierende Deichgraf Bislich Landesgrenze in der Diskussionsrunde, was ist gut und was ist schlecht beim Hochwasserschutz in Nordrhein-Westfalen. Damit man als verantwortlicher Deichverband und Auftraggeber die mit der Sanierung betrauten Firmen bezahlen kann, war auch der Deichverband gezwungen, auf dem freien Geldmarkt kurzfristig teure Kredite aufzunehmen. Damit die Firmen, die mit der Sanierung und dem Neubau der Deichanlagen betraut waren, bezahlt werden konnten und die Arbeiten nicht zum Erliegen kamen. Diese zusätzlichen unnötigen Kosten für die Kredite müssen dann von den Mitgliedern des Deichverbandes aufgebracht werden. Er sagte, der Druck auf die Politik und die Genehmigungsbehörden mussten aus seiner Sicht deutlich erhöht werden und das Tempo der Deichsanierung, der Deichneubau muss forciert werden. Die Deichsanierung und die Deicherneuerung wurden in den zurückliegenden Jahren von allen Politikern und Landesregierungen, die die Geschicke des Landes Nordrhein-Westfalen gelenkt haben, immer wieder vernachlässigt. Alle haben hier auf breiter Linie in den letzten Jahren versagt. Die besten Pläne sind wertlos und schützen die Menschen nicht, wenn das Hochwasser über die vernachlässigten Deiche strömt und Millionen Menschen durch den Verlust von Leib und Leben in Extremfall bedroht sind. Eine Restaurierung und Erneuerung der bestehenden Lücken in unseren Deichschutzlinien von Bonn bis zu den Niederlanden müssen unverzüglich umgesetzt werden. Auch dies war eine Forderung der Deichverbände vom Unteren Niederrhein vor 3 Monaten in Förde zu dem Thema, was ist gut und was ist schlecht beim Hochwasserschutz am Niederrhein. Der Deichgraf sagte, unsere Anträge aus den letzten Jahren sind bei der Bezirksregierung plötzlich mal verschwunden. Und sie liegen sicher wohlbehütet, ungenutzt im Aktenkeller der Bezirksregierung. Viele Unterlagen und Anträge zur Deichsanierung und zum Deichneubau oder für die Verbesserung des Hochwasserschutzes wurden von den ehrenamtlichen Mitarbeitern des Deichverbandes in ihrer persönlichen Freizeit unentgeltlich sehr detailliert erarbeitet. Man vermutet nun, so der Deichgraf, verstauben diese Akten ungenutzt in den Archiven, denn man hat niemals mehr etwas davon gehört. Die Menschen am Niederrhein fordern, dass die Politik ihre Verantwortung wahrnimmt und Maßnahmen ergreift, um die Umwelt und die Sicherheit der Bevölkerung zu schützen. Dass die erforderlichen Finanzmittel rechtzeitig zur Verfügung gestellt werden und alles unterlassen wird, was das Gefahrenpotenzial für die Menschen beim Hochwasserschutz erhöht. Dazu zählt auch der erweiterte Salzabbau, der das geplante, größtenteils bewohnte Salzabbaugebiet um mindestens 4 bis 6 Meter absinken lässt. Im Falle eines Deichversagens oder eines Starkregens ist aus dieser niederrheinischen Badewanne für die Menschen kein Entrinnen möglich. Die Forderungen und Sorgen der Bürger sollten die Politiker sehr ernst nehmen. Denn die Bürger in dieser Region sind sehr besorgt über die möglichen Folgen des Salzabbaus und der daraus entstehenden Hochwassergefahr. Die Kombination aus Hochwassergefahr und Klimawandel stellt eine besondere Herausforderung dar. Starkregenereignisse in der Welt zeigen tagtäglich in den letzten Wochen die Notwendigkeit eines besseren Hochwasserschutzes und eine effiziente Evakuierungsplanung. Ein Thema ist auch die fehlende Evakuierungsvorsorge. Die Bevölkerung am Niederrhein verfügt über einen engen zeitlichen Rahmen für die Evakuierung bei Hochwasser des Rheines, wenn am Oberrhein erkennbar ist, dass eine Hochwasserwelle auf den Niederrhein zurollt. Anders ist das bei einem plötzlichen Starkregenereignis oder einem Deichbruch, möglicherweise durch den Salzabbau und den Bergbau verursacht. Die tiefer gelegten Salzabbaugebiete werden in kürzester Zeit geflutet und stehen nach heutigem Ermessen meterhoch unter Wasser. Die Menschen befinden sich in einer Wasserfalle. Fluchtwege sind schon nach kürzester Zeit nicht mehr befahrbar. Höher gelegte Fluchtpunkte, die erreichbar wären für die Menschen, gibt es nicht. Effektive Fluchtwege und Evakuierungspläne sind dann wahrscheinlich wertlos. Und viele Menschen verlieren vielleicht innerhalb kürzester Zeit ihr Leben. Schon aus diesem Grund ist eine Genehmigung der geplanten Erweiterung des Salzabbaus nicht genehmigungsfähig. Wie sagte Dr. Wille aus dem Landtag, die Fehler der Vergangenheit können wir nicht mehr rückgängig machen. Damit war in der Diskussionsrinne in Förde die Auswirkung des Kohlebergbaus und des Salzbergbaus unter dem Rhein und die Absenkung des Bergbaugebietes durch den Bergbau gemeint. Wir dürfen diese Fehler der Vergangenheit nicht noch einmal machen. Schauen wir uns die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland an. Die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland legt den Schutz von Menschen und Eigentum als höchste Priorität fest. Man fragt sich, worauf haben die Politiker ihren Eid abgelegt, wenn nicht auf das Grundgesetz und die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland. Ihnen sollte bewusst sein, dass das Bergrecht auch dem Grundrecht und dem Grundgesetz untersteht. Man fragt sich, warum handelt die Politik nicht danach? Die Bürgerinitiative der Salzbergbaugeschädigten und auch ich glauben, es ist unerlässlich, dass die Politik die Bedenken der Bürger ernst nimmt und die Auswirkungen des Salzabbaus auf die Umwelt und die Hochwassergefahren sorgfältig prüft. Eine transparente Kommunikation mit der Bevölkerung ist von entscheidender Bedeutung, ebenso wie die Suche nach nachhaltigen Lösungen, die die Umwelt und die Sicherheit der Gemeinschaft gleichermaßen berücksichtigt. Es ist von großer Bedeutung, dass die Politik, die Behörden und die Gemeinschaft gemeinsam daran arbeiten, die bestmöglichen Lösungen zu finden, um die Umwelt zu schützen und die Sicherheit der Menschen zu garantieren. Das war eine Sendung des Bürgerfunks der VHS aus Rheinberg. In der Moderation hörten Sie Karl-Heinz Kamps. Wir sagen Tschüss, Kiss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Monat.